Herzlich willkommen und freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, um sich dieses Projekt vorstellen zu lassen.
Wir haben das gar nicht.
Ich denke, das ist ein großes Projekt, das steht ganz beispielhaft für diesen ebenso tollen Studiengang Public History an der FU. Seit 2008 gibt es nicht das erste Projekt dieses Studiengangs. Ich habe hier auch ein paar Studierende aus den früheren Jahren gesehen. Es gibt jede Menge interessanter Projekte, zum Beispiel zum Kurfürstendamm 1935, zu dem Kulambuch Rom, der stattgefunden hat, zum Tempelhofeld und viele andere mehr, die man erwähnen könnte. Und dieser jetzige 8. Jahrgang hat sich in der Mainzer Straße gewidmet. Das Ganze ist eine Straßenbiografie. Das Interessante daran ist, dass man eben vieles Allgemeine am Besonderen da deutlich machen kann. Und insofern in diesem kleinen Mikrokosmos einer kleinen Straße im Prinzip die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts erklären und erzählen kann. Deswegen, das ganze Projekt geht, das wurde ja gerade schon gesagt, nicht nur um das Jahr 1990, sondern auch um die Zeit des Kaiserreichs, um die Zeit der Weimarer Republik, Nationalsozialismus, die DDR-Zeit, aber natürlich ein großer Schwerpunkt liegt auf dem Jahr 1990 und genau dem widmen wir uns hier heute. Dafür haben wir ein sehr interessantes Podium gewonnen. Eine Person fehlt auf dem Podium, sage ich mal vorweg, weil das in der Ankündigung als Angefragt auch drin stand, nämlich Renate Kühners. Das wäre sehr spannend gewesen, wenn ihr ihre Perspektive der alternativen Liste auf das Jahr 1990 und auf die Ereignisse im November zu gewinnen. Sie konnte heute nicht kommen, aber sie ist in dem heute schon mehrfach erwähnten Podcast sehr, sehr lebendig zu hören. Insofern empfehle ich es sehr, heute Abend nach der Veranstaltung sich zumindest das als erstes schon mal anzuhören. Wen wir gewonnen haben, das ist in erster Linie Herr Moldenhauer, zweitens Dr. Dirk Mold und drittens Frege Over, die ich als erstes kurz vorstellen möchte. Dann diskutieren wir hier vorne so ein bisschen, eine Dreiviertelstunde lang, dann öffnen wir das noch ins Publikum und danach gibt es den berühmten, schon angekündigten Freisekt. Okay. Als erstes möchte ich gerne Hartmut Moldenhauer vorstellen. Er ist leitender Polizeidirektor AD und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Polizeihistorischen Sammlung Berlin, die schon mal ein paar Mal erwähnt wurde. Er ist in Königsberg Ostpreußen geboren, verbrachte seine Jugend allerdings in Mecklenburg und flüchtete mit 18 Jahren kurz vor dem Mauerbau über die grüne Grenze in die DDR nach West-Berlin. Dort ging er 1962 zur West-Berliner Bereitschaftspolizei. 1968 wurde er Kommissar, später war er Abschnittsleiter am Zoo, aber auch nicht irgendeine Ecke in West-Berlin. In den 1970er Jahren war er dann bei der Senatsverwaltung für Inneres tätig. Er leitete eine Einsatzabteilung von 600 Mann und war 1990, jetzt kommen wir in das Jahr, was uns hier besonders interessiert heute Abend, für die Wiedervereinigung der Berliner Polizei verantwortlich. Na, mitverantwortlich. Nicht alleine verantwortlich. Aber hat diesen, das kann man glaube ich sagen, diesen Prozess ja sehr stark mitgestaltet. So. Bei der Räumung der Mainzer Straße war er selbst nicht dabei. Er war damals in der Landespolizeidirektion, hat aber zu der Zeit und später sich viel mit dem Thema beschäftigt und mit vielen Kollegen gesprochen. Und nicht zuletzt kennt er die Aktenlage sehr genau, denn seit vielen Jahren ist Hartmut Moldenhauer ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Polizeihistorischen Sammlung Berlin. Und ein Besuch in der Polizeihistorischen Sammlung, dessen jetziger Leiter auch heute hier ist, und sogar dort in der letzten Reihe gesetzt, das sei jedem hier vorne. Also willkommen, Hartmut Moldenhauer. Zu seiner Rechten von Ihnen aus gesehen, sitzt Dr. Dirk Mold. Er ist, jetzt kommt eine ganze Menge, DDR-Oppositioneller, Buchautor, Archivar, Redakteur und promovierter Historiker. 1987 gehörte er zu den Mitbegründern der Kirche von unten und die sich mit den Auflösungserscheinungen der DDR und dem, was hier in Ost-Berlin, vor allem in Friedrichshain, passiert ist in dieser Zeit, beschäftigt haben. Die werden die Kirche von unten kennen und auch die Literatur von Dirk Mold. Im Wiedervereinigten Deutschland studierte er Geschichtswissenschaften mit anschließender Promotion über mittelalterliche Stadtrecht und Bergrecht und Siebenbürgen. Das ist ein ganz anderes Thema, als was sie später vor allen Dingen beschäftigt hat. Darüber hinaus war er Redakteur in der Zeitschrift Horsch und Puck, die sich mit der kritischen Aufarbeitung der SED-Diktatur befasst. Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze zur DDR und Osteuropa und eine sehr lesenswerte Studie über die Bluesmessen in Friedrichshain, nicht weit weg von hier, in der Samariterstraße. Seit 2012 ist er Organisator des Forums Erinnerungslandschaft und hat 2013 gemeinsam mit Martin Duisburg und Leiter des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums die kleine Friedrichshain-Geschichte geschrieben. Und die, das habe ich gesagt, das diente in dem Kurs, der hier heute anwesend ist, zur Standardlektüre. Außerdem erschien im letzten Jahr die kleine Prenzlauer Berggeschichte, also für das nächste Projekt vielleicht hilfreich. Und seit dem vergangenen Jahr ist er Archivar im Lichtenberger Bezirksmuseum im Stadthaus und arbeitet gegenwärtig ein neues Konzept für die dortige Dauerausstellung. Wir gehen weiter zu Dr. Fischer. Außensitz. Rico Ober ist ein ehemaliger Hausbesitzer und Politiker der Linken. Er war in der Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung aktiv, kam Ende 1989 nach Berlin und zählte zu den Hausbesitzern der Mainzer Straße. Er wurde ihr Sprecher in den Verhandlungen mit dem Ostberliner Magistrat und dem Westberliner Senat. 1992 begründete er die selbstverwaltete Ostberliner Genossenschaft EG mit, die 5 besetzte Friedrichshainer Mietshäuser kaufte und sanierte. So ging es auch. Von 1995 bis 2006 wurde er 3-mal direkt für die PDS in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt und war einer der Mitbegründer des PDS-Jugendverbandes. Aber jetzt ganz anderer Ort. Seit 10 Jahren betreibt er mit seiner Frau in Rheinsberg, also nördlich von Berlin in Brandenburg, das Ferienland Blume, einen Ferienpark, in dem es nur Kinderkrach und Naturlärm gibt. Seit 2008 ist Rico Ober darüber hinaus in Rheinsberg auch Stadtverordneter und engagiert sich in zahlreichen Projekten und Initiativen. Und meine erste Frage geht auch an Rico Ober. Christina Blatt. Christina Bartels hat gerade schon mal darüber gesprochen, dass wir 25 Jahre der Besetzung Mainzer Straße gerade im letzten Jahr hatten, es also ein halbes Jahrhundert her. Das war natürlich auch einer der Anlässe für diese Webseite. Wenn wir 25 Jahre so haben, dann erlaubt es eine gewisse Distanz. Und eine Distanz erlaubt einen Perspektivenwechsel, erlaubt eine gewisse Historisierung. Auf der anderen Seite ist diese Distanz dann auch wiederum schwieriger, um sich vorzustellen, wie es damals war. Deswegen meine erste Frage an Rico Ober. Wie war eigentlich damals die Situation in diesem schon so oft zitierten kurzen Sommer der Anarchie? Können Sie uns diese historische Situation ein bisschen beschreiben? Wie sah damals eigentlich, als Sie hierher kamen, die Mainzer Straße aus? Und wie kam es dazu, dass Sie und 250 andere die Mainzer Straße damals besetzt haben?
Ja, also auch von mir ein Willkommen an alle hier. Wie das kam, dass die Mainzer Straße besetzt wurde, naja, es stand verdammt viel leer in Ost-Berlin. Es gab dann, sag ich mal so ab März, April, kursierten in West-Berlin Listen von leerstehenden Häusern. Ja, und in der Mainzer Straße standen 12 Häuser leer, das war sehr attraktiv. Ich selber war nicht Erstbesetzer der Mainzer Straße, ich bin 2 Tage später von Freunden angerufen worden, die ich aus Hannover stammten und sagten, du, wir haben dein Haus in der Mainzer klar gemacht, sind noch jede Menge Zimmer frei, komm vorbei, zieh ein. So, also von daher, die Besetzung am 1. Mai 1990 habe ich nicht miterlebt. Wie war das so da in der Straße? Also erstmal war es extrem leer, ne? Also Parkplatzprobleme gab es nicht. Die von uns angedachte Verkehrsberuhigung und Begrünung der Straße wäre auch sofort und ohne Probleme möglich gewesen. War genug Platz da, um Straßencafés zu eröffnen, um Leben auf die Straße zu bringen. So, und natürlich war das auch ein gigantischer Abenteuerspielplatz, die Mainzer Straße. Diese Häuser waren zur Sprengung vorgesehen, das war ja schon gesagt worden, die sollten, wie es eben, wie man es heute auch in der Kolb- und Kinzigstraße in der Scharnweber sehen kann, durch Plattenbauten ersetzt werden. Und das hieß vor allen Dingen, dass sie auch leer gemacht waren, diese Häuser. Nämlich alles, was verwertbar war, war weg. In diesen Häusern gab es keinen Türgriff, keinen Fenstergriff, keine Klobrille und auch sonst, sag ich mal, alles, was aus Metall war und so zu der Installation eines Hauses ganz praktisch ist, inklusive der Stromkabel, war schon entsorgt worden, war zur Zero getragen worden, in Geld verwandelt, weil war ja zur Sprengung vorgesehen an dieser Stelle. Also ich habe in diesem Sommer dann den Ofenbaubetrieb auf Stralau kennengelernt, mir erklären lassen, wie man Klappen einmauert und, weiß ich nicht, nicht nur die 20 Öfen bei uns im Haus repariert. Der Sommer war stark von der Instandsetzung geprägt. Auch wenn die Mainzer Straße so sehr als das politische Projekt im Raum stehen geblieben ist, am Anfang standen ganz viele sehr irdische Dinge. Das Wasser musste wieder fließen, die Dusche sollte auch mal irgendwann funktionieren. Vielleicht mal einen kleinen Einstieg zu, wie kam man hier an?
Als kleine Nachfrage, sagten Sie, haben Listen gesehen, die kursierten so rund um den 1. Mai 1990. Wo haben Sie vorher gewohnt? Wie kam es denn dazu, dass Sie den Wohnort hierher gewechselt haben? War das sozusagen Ihr erster Aufenthalt in Ost-Berlin, oder zumindest die erste Wohnung, die Sie in Ost-Berlin hatten?
Die erste Wohnung schon, ja. Der erste Aufenthalt nicht. Wenn ich da ausholen soll, muss, kann, darf. Ich war Blumenzwiebelhändler in Freiburg, hatte mir ein altes einen alten Möbelwagen gekauft, saß dann mit meiner damaligen Freundin drin, gucken auf die kleine Mattscheibe, heißt es, die Mauer geht auf, die Mauer ist offen, habe ich gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hat nicht meiner Lebensrealität entsprochen, Wiedervereinigung war was für meinen Großvater, aber nicht für mich. Dachte ich, da muss jetzt hin. Habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, die nächsten Tage kann ich mich jetzt nicht an das Freiburger Münster stellen und Blumenzwiebeln verkaufen. Muss mir das da in Berlin mal angucken. Sagt er, kommst du vorbei, ich pack dir den großen Laster voll, nimmst du mit und überhaupt. Ich sage, die wollen ja jetzt keine Blumenzwiebeln kaufen, irgendwie will die jetzt das erste Mal gesagt, getan, er wollte auch den Sprit zahlen. Ich also mit 7,5 Tonner geholt, alle Blumenzwiebeln nach Berlin reingefahren. Sonntagmorgen um 6 war ich hier, standen vor den Banken auf der Kantstraße, überall lang geschlagen, dachte ich, na, so blöd sind auch nur die Ossis, dass sie denken, dass in Deutschland im Westen am Sonntag die Banken aufgemacht waren. 8:45 war ich dann schlauer, waren alle Banken offen so. Die Leute kamen erst mit den 50-Markscheinen, dann mit den 5-Markscheinen. Dann sah man, wie man vom KDW die Geldkoffer wieder in die Banken zurückgetragen wurden. Neben mir standen Gauner, die verkauften Bananen zum 4-fachen Preis und Apfelsinen zum 3-fachen. Und ich habe halt Blumenzwiebeln verkauft. Abends wusste ich, was ist in der DDR begehrt und was nicht. Auf meinen Dahlien bin ich sitzen geblieben. Die gut durchgefärbten Blumenzwiebeln aus Holland waren alle verkauft. Und dann habe ich gedacht, na, hier musst du bleiben. Hier ist jetzt spannend. Dann bin dann so Stück für Stück nach Berlin. Ich habe gemeinsam mit Freunden des Chaos Computer Clubs Anfang Februar 1990 mit dem Computerclub das Haus der jungen Talente zusammen damals einen Kongress veranstaltet, den ersten deutsch-deutschen Kongress Bürgerdiplomatie, Kommunikation und Computer. So, und in der Vorbereitung haben wir uns oft hier in Friedrichshain getroffen, bei jemandem in der Boxhagener Straße. Und als ich dann sozusagen im Mai hörte, naja, die Mainzer Straße ist klar gemacht, wusste ich zumal, wo ich hinfahren muss und bin dann einige Wochen später da auch eingezogen.
Meine nächste Frage geht an Dirk Neuth. Sie waren damals, wenn ich richtig informiert bin, ebenfalls Hausbesetzer und haben das erste Haus in Friedrichshain besetzt. Aber Sie sind nicht nur Zeitzeuge, sondern Sie sind auch Zeithistoriker und haben sich mit dem oppositionellen Milieu in der DDR, mit der Geschichte Friedrichshains beschäftigt. Vielleicht können Sie uns sagen, ein bisschen über die Mainzer Straße hinausgehen, sagen, seit wann es hier eigentlich Hausbesetzungen gab? Oder sogar mal gefragt, gab es so etwas eigentlich auch in der DDR oder welche Rolle spielte das Schwarzwohnen, von dem vorhin auch schon die Rede war hier in Friedrichshain? Und was war eigentlich das Besondere an der Mainzer Straße?
Das sind eine ganze Menge Fragen. Ja, es war schon eigentlich Ende der 70er Jahre, besonders in solchen Gegenden wie Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte, üblich, dass leerstehende Wohnungen besetzt worden sind. Also die Wohnungsbesetzungen wurden durchaus schon in den 70er, 80er Jahren vorgenommen. Ich selbst habe 1983 in der Rigaer Straße meine erste Wohnung besetzt und dann 1986 noch eine. Und dann 1989 sind wir das besetzte Haus gezogen, oder wir haben das Haus besetzt und da wohne ich noch heute. Also ich habe noch nie auf dem Markt eine Wohnung gekriegt, sozusagen, oder wir haben einen Antrag. Das nur nebenher. Weil für uns war das eigentlich damals, was auch noch wichtig ist, hier in diesem Kiez in der Simon-Dach-Straße, die heute die Touristenhochburg ist, das war damals die Hochburg der Besetzer. Kann man sich fast nicht vorstellen. Dort wohnten relativ viele Leute, die Wohnungen besetzt hatten. Und in der Simon-Dach-Straße 10 und 11 hatten sie sogar ein ganzes Haus besetzt. Also nach und nach. Immer als Einzelmieter. Und irgendwann haben sie gesagt, so, wir gründen jetzt eine Hausgemeinschaft. Und sie haben damit praktisch staatliche Vorstellungen von Gleichschaltung ausgenutzt. Sie haben gesagt, wir sind jetzt eine Hausgemeinschaft. Es gab viele Hausgemeinschaften, die ein Hausbuch hatten und so weiter. Die haben gesagt, wir sind es auch. Aber wir machen eben bestimmte Sachen nicht. Und wir machen andersrum wieder bestimmte Sachen möglich. Also die haben öfters Hoffeste veranstaltet, wo Punkbands gespielt haben. Da haben die den Rücken freigehalten und das waren eigentlich Szenefeste. Und die Polizei konnte nichts machen, weil die haben Staatskohle für die Punkkonzerte abgegriffen. Weil Kultur wurde ja subventioniert und das haben sie eben hingekriegt, dass sie das Geld gekriegt haben für solche Konzerte. Der ABV, also Abschnittsbevollmächtigte, ist dann im Achteck gesprungen. Und er konnte nichts machen, also weil das eben eine ganz offizielle Geschichte gewesen ist. 1989 war diese Revolution. Wir haben uns dann maßgeblich mit beteiligt als Kirche von unten und wir waren eigentlich immer der Meinung, dass diese Wohnungsbesetzung und Hausbesetzung der nächste Schritt sein muss. Weil nämlich die Regierung war nicht mehr so an der Macht. Natürlich war sie noch an der Macht, aber das System war eigentlich nicht mehr so aggressiv und die Mauer war auf und all dieses. Wir haben eigentlich eine permanente Phase der Party gehabt, wenn ich mich zurückerinnere, weil das war völlig abgefahren, was da alles passiert ist. Und dann haben wir gesagt, gut, so viele leerstehende Wohnungen. Wir wollten schon immer so als einzelne Leute, die hier so in den Kiez wohnten, zusammenziehen und haben gesagt, also ein Teil davon, wir besetzen jetzt ein Haus. Und ich habe damals mit Silvio Meyer, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, das Haus in der Schneiderstraße ausgesucht. Und zwar Südseite, Balkons, einzelstehend, dass es kein Ärger mit Nachbarn gibt, wie man das so macht. Wir sind übrigens auch in der Kreuziger gewesen, in der Mainzer stand alles leer. Und unser Haus war wirklich das Schönste und das Netteste und dann haben wir das genommen. Das war im Dezember 1989. Wir haben uns dann gleich auch in Verhandlungen hineingegeben. Das heißt, wir wurden gefragt. Da kam noch abends eine Frau von der Wohnungsverwaltung zu uns und fragte, was wollt ihr denn machen und so. Und wir haben gesagt, ja, wir würden es auch selber alles ein bisschen sanieren. Das zeigte sich dann in der späteren Verlauf erwies sich als gar nicht so einfach, weil die Behörden nicht mit uns wollten. Die konnten nicht. Also die mochten uns nicht. Wir hatten alle lange Haare und Iro und waren eben so Hippie-Punks und waren auch nicht so formell wie die und die konnten uns überhaupt nicht leiden. Wir die natürlich auch nicht und wir kamen nicht zusammen so richtig. Die haben uns wirklich auf der Nudel hin und her geschoben, haben uns nicht ernst genommen, haben uns sich verleugnet, wenn wir irgendwo hingekommen sind und so weiter. Wir waren einmal bei einer Veranstaltung, einer öffentlichen Bauveranstaltung, wo der Stadtbezirksrat für Bauwesen und so weiter, die waren alle dabei. Und da ging es so, dass sie gesagt haben, es muss im Februar oder März gewesen sein, 1990, haben sie gesagt, also wir müssen jetzt uns entscheiden, Mainzer Straße oder Kreuziger Straße, beide waren ja relativ leer gewesen. Und sie meinten, also ursprünglich war geplant, alles zu sanieren, kriegen wir nicht mehr hin, haben wir kein Geld, eine wird abgerissen und mit Plattenbauten, also WBS 70 so durchgezogen. Welche war nicht klar? Das war jetzt erstmal nur in dem Moment, stand es zur Entscheidung. Und wir sind dann, weil wir sowieso unsere alten Freunde wieder getroffen haben im Westen, haben wir das dann drüber erzählt, haben gesagt, ey, kommt zu uns und die stecken uns in den Sack. Und über Silvio Meyers Bruder zum Beispiel, der sehr gut in dieser Szene da verwendet war, ist das bekannt gemacht worden. Und so entstanden auch die Listen, die haben wir nicht geschrieben. Auf die Idee wären wir auch nicht gekommen, aber wir haben gesagt, kommt hier rüber, hier steht was frei. Wir haben denen auch gezeigt, guck mal hier, das alles müsst ihr einfach nur reingehen, das ist dann euer. Und so ist das dann eben gekommen, dass dann im ersten halben Jahr sehr, sehr viele Häuser besetzt worden sind. Friedrichshain, Prenzlauer Berg, ich gab glaube ich 130 Hausprojekte oder so, ich habe es nicht mehr im Kopf. Und da hatten wir natürlich gegenüber der kommunalen Wohnungsverwaltung einen ganz anderen Stand auf einmal. Also mit so einem Hintergrund. Ja, jetzt habe ich die andere Hälfte der Frage nicht mehr.
Okay, das hat uns auch schon einen guten Eindruck gegeben, wie es hier so im Winter 1990 und im Frühjahr gewesen ist. Meine nächste Frage wäre jetzt nämlich auch an Hartmut Moldenhauer. Als leitender Beamter der Westberliner Polizei hatten Sie ja schon 10 Jahre vorher, Anfang der 80er Jahre, mit den Hausbesetzungen in Kreuzberg und Schillenberg zu tun. 1981 gab es ganz West-Berlin 160 besetzte Häuser, also 10 Jahre vorher. Wie sahen Sie damals die Besetzung im Ostteil, die dann 1990 sich ereigneten? Wiederholte sich für Sie damals einfach die Geschichte und war für Sie die Besetzung der Mainzer Straße ein reiner, in Anführungsstrichen, Westimport?
Ein reiner Westimport, glaube ich, ist es nicht. Klopf, klopf am Mikrofon.
Wir empfanden das Problem 1970 in West-Berlin zunächst mal als ein reines auf West-Berlin bezogenes Problem, das muss man einfach sagen. Und wir haben ja dann im Laufe der 70er Jahre dann eine geradezu Hochblüte gehabt. Übrigens muss ich auch im Nachhinein sagen, auch als Polizeibeamter, wir haben das zum Teil auch als zu Recht empfunden, denn was sich da auf dem Wohnungsmarkt in West-Berlin abgespielt hat, das war beileibe gesagt ein mittelschwerer politischer Skandal. Es gab also Subventionen für den Leerstand, es gab Subventionen für den Abriss. Und ich kann mich noch erinnern, ich war dann in der Senatsverwaltung für Inneres und wir wurden dann, als das Problem doch ein bisschen auf den Nägeln brannte, mal zu einer Besprechung hingerufen. Der verantwortliche Senator war damals Herr Ristock, ein ausgesprochen populärer Mann von der SPD, bekannt für sein Laubenkicker-Fest. Und wir kamen zu der Besprechung und Harry Ristock erschien, setzte sich hin und sagte, so Jungs, jetzt lasst uns mal reden über alles, ich bin für alles offen. Wissen Sie, was sowas heißt in der Politik? Also ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht und ich sage mir mal nicht, was ich zu machen habe. Und dann haben wir gefragt, ob Sie denn wüssten, wie viele Häuser insgesamt in West-Berlin leer stünden zu dem Zeitpunkt. Das war wie gesagt Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre. Das konnte uns die Bauverwaltung nicht sagen. Wir haben dann unsere Kontaktbereichsbeamten losgeschickt und haben festgestellt, dass es zu diesem Zeitpunkt, also in der Mitte der 70er Jahre, in ganz West-Berlin ungefähr 823 leerstehende Häuser gegeben hat. Also nicht etwa nur Häuser, Einfamilienhäuser, sondern solche Gebäude. Und zur Blütezeit der Besetzung, die wir hatten, es gab insgesamt in ganz West-Berlin 256 besetzte Häuser, aber zur Blütezeit gleichzeitig besetzt, war über 150. Begonnen hat das ganze Problem dann, oder ist dann einer Lösung zugeführt worden, als wir dann den Vogelsenat hatten, den ich habe auch mal miterlebt, Jochen Vogel als regierender Bürgermeister. Das war schon beeindruckend, wie der Mann in der damaligen SPD aufgeräumt hat. Und ich muss sagen, er hat dann damals auch die Berliner Linie entwickelt. Und insoweit war das Problem, ich sage mal, in West-Berlin Ende der 80er Jahre gegessen. Weitestgehend auch nicht durch Räumungen. Zu Anfang schon, einige spektakuläre. Ich erinnere an den Tod von Jürgen Rattay, wo sich Lohmann in der Bürgerstraße 55 als kleiner Napoleon präsentierte. Aber das Problem war in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, weitestgehend gelöst. Überwiegend auch durch Legalisierung. Man hat also immer versucht, Wege zu finden und es war kein Problem. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben natürlich jetzt auch aus West-Berlin, damals in Ost-Berlin beobachtet, wie sich die Szenerie hier in diesem Ostteil der Stadt veränderte. Aber das Problem der Hausbesetzung war eigentlich ein Problem, was wir damals gar nicht so im Vordergrund gesehen haben. Wir haben gedacht, wenn das Problem kommt, irgendwann werden wir mit unserer relativen Routine mit dem Problem auch fertig werden, wobei wir als Polizei nicht in erster Linie gefragt gewesen sind. In erster Linie ist für solche politische, sodass wir, muss ich sagen, uns beim Tag der Wirtelle über Hausbesetzungen und deren Folgen keine Gedanken gemacht haben. Wir haben natürlich gemerkt, dass ein Teil unserer ehemaligen Besetzer jetzt also vor dem Herzen also die neuen Chancen genutzt hat. Für uns war eigentlich viel schlimmer, dass wir gar nicht wussten, wie das also auch insgesamt in Berlin mit der Polizei weitergeht. Das heißt, wie wird auch die Volkspolizei mit dem Problem fertig? Und ich glaube, Herr Rohr hat es ja auch schon anklingen lassen und Herr Dirk Neuth hat es auch anklingen lassen, die Polizei in der damaligen DDR war mit vielen Dingen überfordert. Immer dann, wenn sie selbst denken musste und keine Weisung von oben kam. Und so war es, glaube ich, auch mit den ganzen Besetzungen und so war es auch damit, dass sie einfach nicht wussten, wie ist das jetzt zu ändern. Wobei in jener Zeit, gerade in den 90er Jahren, bevor es zur Wiedervereinigung kam, die Volkspolizei in ganz hohem Maße unsicher war. Was wird aus uns? Was geschieht? Wo bleiben wir? Geht unsere Existenz zugrunde? Was machen die mit uns? Also da waren sicher die wirtschaftlichen Probleme. Und die standen für die und auch, glaube ich, für uns im Vordergrund. Und wir haben auch erstmal versucht, uns in diesem ersten Halbjahr 1990 ein Bild von der Volkspolizei zu machen, um dann auch später die Probleme anzugehen, die bis dahin in Ostberlin auch nicht bekannt waren.
Ja, vielen Dank. Herr Opa, als Sie als Westberliner in die Mainzer Straße gezogen sind, sind ja sehr viele aus Westberlin oder auch aus Westdeutschland damals in die Straße gezogen, aber es gab auch Besetzer aus dem Osten, so ähnlich wie Türkenmeutes gestaltet hat. Wie gestaltete sich damals das Zusammenleben eigentlich aus Ostbesetzern und Westbesetzern, zu denen Sie damals gehörten? Was waren die Unterschiede, wenn man das auf einfache Begriffe bringen kann? Und was waren Ihre Träume damals? Wie war der Alltag der Besetzung so zwischen Ostbesetzern und Westbesetzern in der Mainzer Straße?
Das ist jetzt aber auch eine große Sache, die du da aufgemacht hast. Die Westbesetzer und die Ostbesetzer. Also vielleicht muss man eins dazu sagen, ich finde die Schilderung ja ganz richtig. Mit Ende der 80er Jahre war das Problem der Hausbesetzung insofern gelöst in Westberlin. Es gab keine Neubesetzung mehr, die Berliner Linie wurde durchgesetzt. Also die Leute, die im Gegensatz zu mir, der ich ja nie in Westberlin war, aus Westberlin dann hier rüberzogen, sag mal, wir hatten im Haus welche, die kamen zu viert aus der Zwei-Zimmer-Wohnung, aber nicht, weil sie sich so gern mochten, sondern weil die Wohnraumsituation so war. Und von daher ist natürlich in diesem Frühjahr 1990 nach der Maueröffnung ein richtiger Schwall rübergezogen, hat hier besetzt. Das war ja auch nicht Hausbesetzen, wie man das aus Westberlin oder Hannover kannte, sondern das war ja Einziehen. So, Tür streichen, Fenster reparieren und wie gesagt, die Ofenklappe bis zum Herbst in den Griff kriegen.
Also eher durch Instand besetzen.
Es war Instand besetzen und es war auch nicht besetzen in dem Sinne, dass man es verteidigen muss. Also der Mainzer Straße sind im Juni mal von der kommunalen Wohnungsbauverwaltung Verträge angeboten worden. Da haben wir gesagt, weil die unterschreiben ja nur, wenn erstens das Verträge für die ganze Straße sind und zweitens sozusagen auch alle anderen besetzten Häuser Ostberlins Verträge kriegen. Und da muss ich dann vielleicht nochmal einsteigen in diese Verhandlungen. Also ich meine, ich spreche ja der Mainzer Straßen in den Verhandlungen mit dem Magistrat, sondern später in der Räumung sozusagen Öffentlichkeitssprecher. Aber ich habe diese Verhandlungen begleitet. Und das Erste, was für uns ganz erstaunlich war, es hatte sich ein Bündnis eben aus 120 Häusern gebildet. Und der Ostberliner Magistrat wollte mit uns aber über 180 Häuser verhandeln. Wieso? Nicht richtig gezählt, wen gibt es denn da noch? Naja, und die hatten dann sozusagen in ihrer Statistik auch die Häuser, die komplett schwarz bewohnt waren. So. Das war uns ja nicht bewusst, die wir jetzt neue Ostberliner wurden, dass es zum Zeitpunkt der Maueröffnung bereits 30.000 schwarz bewohnte Wohnungen in Ostberlin gab. Also wir waren sozusagen eine kleine Minderheit, die nachgezogen ist. Und was aber das Spannende war an diesem Sommer, war eben der Versuch, ich denke, es ist der größte Versuch gewesen, von Deutsch-Deutschen zusammenleben. Die Häuser waren sehr unterschiedlich gemischt. Also bei mir im Haus in der Mainzer Straße 7, wir waren 20 Wessi und ein Ossi. Das war sicher eine der schlechteren Mischungen. Ihr wart 30 Ossis und kein Wessi, ne? So. Oder ein oder zwei dann später dazugezogen. Es gab auch sehr gemischte Häuser. Auch das gab es so. Es war sehr unterschiedlich, wie die Leute sich gefunden haben und auch was für sie das Entscheidende war. Also für mich war das nicht die Sache, ich brauche jetzt Wohnraum. Sondern es ging um die Frage, wie kann jetzt gesellschaftliche Entwicklung, wie kann Druck gemacht werden, wie kann man was erhalten, sozusagen von diesem Wendeherbst, von dem demokratischen Aufbruch in Deutschland. So, am Anfang haben wir auch noch natürlich an die Zweistaatlichkeit gehofft, über Bürgerdiplomatie von unten gesprochen. Irgendwann war klar, das wird es nicht sein, aber dann wollten wir es gestalten. So, und wir wollten nicht eine Wohnung besetzen, sondern wir wollten eine ganze Straße haben, weil wir wollten Gesellschaft verändern, wir wollten unseren Kiez verändern, wir wollten genauso die Verkehrsberuhigung wie die Food Co-op, wir wollten die Tuntentower-Partys, so wie das Blockheizkraftwerk-Konzept für unseren Block. Also das war schon ein sehr viel weitergehender Antrag und ich glaube auch, dass für die allermeisten Menschen, die diesen Sommer besetzt haben, nicht Wohnraum das Entscheidende war, sondern ich sag mal das Wort Freiraum. Ob das jetzt nun kultureller Freiraum an dieser Stelle war, den man sich erobert hat, ob das freie Räume waren von zwischenmenschlichen Zusammenlebens, die man sich erobert hat, neue Experimente gemacht hat, oder auch von anderen Formen des gemeinsamen Arbeiten und Wirtschaften. Das war für mich das Spannende in diesem Sommer, und es war alles möglich. Und da war es nicht ein unerheblicher Teil, dass das möglich war, dass sowohl die Volkspolizei in Schockstarre war, man konnte machen, was man wollte, die haben einen dann den Weg gezeigt, so, als auch die politische Verwaltung. Also für mich so ein schönes Beispiel war Herr Hannemann, der CDU-Baustadtrat. Wir hatten mit unseren Nachbarn aus den Häusern, die nicht Besetzer waren, ne, war ja nur die halbe Mainzer Straße besetzt, die andere Hälfte waren ja Bewohner, manche waren uns wohlgesonnen, andere eher nicht. So, jedenfalls mit den Wohlgesonnenen hatten wir ein Konzept gemacht, einen Spielplatz zu bauen auf dem Innenhof, sind zum CDU-Baustadtrat Herrn Hannemann hingegangen, haben ihm das vorgestellt, haben gesagt, tolles Projekt, super Sache. Haben gesagt, brauchen wir Material? Dann haben gesagt, nö, Geld habe ich keins. So, aber könnt ihr doch so machen, wie ihr das immer macht. Ne? Geht da auf die Baustelle da in der Kinzigstraße. Sind wir auch hin, Polier war schon eingestiert, hat gesagt, so, das dürft ihr mitnehmen, das bleibt hier. Ja, also so, wo für uns auch auf einmal sozusagen als zugezogene Wessis, ich glaube, aha, hier läuft was ganz anderes. So, ne? Das kennen wir nicht, damit muss man erstmal lernen, umzugehen. So ein zweiter Sozialisationsschock war für mich, wir haben eine Kneipe eröffnet und ich wollte eine Palette Bier kaufen mit einem Kumpel zusammen und sind halt dann zum nächsten Getränkeladen und dann wollten wir ein großes Leergut. Sie wollen eine Palette Bier kaufen, müssen erstmal eine Palette haben, damit wir irgendwie Leergut produzieren können und das verkaufen. Führte kein Weg rein. Also einen Kasten konnten wir ausnahmsweise und mit dem Versprechen, ihn wieder zurückzubringen, kaufen. So, wir haben dann im großen Stil irgendwie Leergut aus West-Berlin eingeführt, um das dann in Berliner Kästen, die Plastikkästen gab es mehr als die Flaschen, zu füllen, damit wir dann Berliner Pilsen noch um die Ecke kaufen konnten. So, ne, da war man zu dem Zeitpunkt mit dem Pfandsystem der DDR noch sehr streng, war halt nur für jeden einen Kasten vorgesehen oder vorrätig da gelagert und wir kamen da jetzt nur mit unseren Ideen von Handel, Wandel und Kapitalismus, das ging so schnell nicht.
Sie sprachen gerade schon von den Anwohnern auf der anderen Straßenseite. Das Besondere an der Mainzer Straße ist ja, dass wirklich auf der westlichen Seite die Häuser fast alle besetzt waren und auf der anderen Seite wohnte ja sozusagen noch die normale Friedrichshainer Bevölkerung. Dirk Molt, können Sie vielleicht ein bisschen auch von den Konflikten, die damals herrschten, berichten zwischen den Besetzern und denen, die keine Besetzer waren, die vielleicht zu DDR-Zeiten jahrelang auf die Zuweisung in der Wohnung warteten und vielleicht nicht verstehen konnten, warum sich plötzlich welche einfach nahmen, was sie haben wollten. Und können Sie vielleicht, zweite Frage, was zu den Konflikten mit den Neonazis erzählen, die im Frühjahr und im Sommer 1990 hier offenbar überall herrschten und ja dann, Sie sprachen ja schon ein paar Mal von Silvio Meyer, der 1992 natürlich auch noch im Gefolge dieser Auseinandersetzung umgebracht wurde.
Die Besetzerkultur, sag ich mal, oder Wohnungsbesetzerbewegung, wir haben wirklich Besetzer, das Wort Schwarzwohnen war wirklich gebräuchlich und es hat sogar hier, als der Kasshoff das Buch geschrieben hat, habe ich ihn als Herzeug vermittelt, der hat gesagt, das sind wir Schwarzwohnnetz, dann mache ich nicht mit, weil wir haben nicht schwarz gewohnt, sondern wir sind einfach nur illegal eingezogen, wir haben mehr Miete bezahlt. Ja, wirklich, kein Witz. In anderen Städten heißt es Schwarzwohnen, also Halle und Leipzig, bei uns hat man das nicht gesagt. Das war eigentlich ein stiller Vorgang. Man hat nicht zu den Nachbarn gesagt, ich habe mir hier die Wohnung besetzt oder so. Also die Proletarier waren da manchmal sehr unsentimental und die da wohnten. Man war in der neuen Miete, da hat sich versucht zu arrangieren, das ging auch meistens. So, das war die DDR-Zeit. Dann die Besetzung in der Wendezeit stand ja jedem frei. Auch die Bürger, auch die DDR, jeder DDR-Bürger hätte seine Wohnung besetzen können, dann hätte man vielleicht nicht so noch teure Mieten jetzt. Aber das haben sie nicht gemacht. Das war gar nicht so sehr das Problem. Das Problem waren so reine Sachen des Zusammenlebens. Also in der Mainzer Straße, das ist ja wie ein Schacht. Und wenn man unten langläuft, also hier gerade in Berlin in den Häusern, nachts auf der Straße langläuft, und zwei unterhalten sich, wenn du oben wohnst, verstehst du jedes Wort. 5 Meter ist also der Schall gleich nach oben. Und wenn sich denn Leute in der Walzer Straße vor der Tür getroffen haben und quatscht haben, ein bisschen Musik gehört haben, das war natürlich extrem belastend für Leute, die arbeiten müssen. Das war ein fortwährendes Problem. Und ich weiß gar nicht, ob man denn da, es gab einen roten Tisch mal irgendwie bei euch, und, wie man da denn zusammen klargekommen ist. Prinzipielle Ärgernisse, glaube ich, gab es nicht zwischen den Besetzern und den dortigen Bewohnern. Zu mehr Stress hat dann die Situation geführt, dass dann die ganzen Kabel Neonazis, da fühlen sich dann auch die DDR-Bürger, also die Bürger in den Wohnungen belästigt, und sie haben dann eben gesagt, dass die Besetzer kommen, weil wir schon mal die Nazis sind, seine Scheiße und so. Die haben das nicht kapiert, dass es eigentlich auch gegen sie ging. So war dann die Reaktion. Das mit den Neonazis ist ein sehr weites Feld. In der DDR hat es eigentlich immer einen Bodensatz gegeben, ich würde sagen 20%, die, ja, wenn man sich mal so Statistiken der Staatssicherheit nicht aus dem Durchbruch, die ein bisschen sehr, verstockt, würde ich sagen, sind. Und die Neonazis ist dann sowas wie der waren so etwas wie eine aggressive Ausformung davon in den 80er Jahren. Das ging dann relativ schnell, auch im Zusammenhang mit Fußball, mit der Fußballbewegung, mit Hooliganismus und so weiter. Es war keine geschlossene Szene, keine homogene Szene. Also Skinheads gab es ganz unterschiedliche, manche waren nicht Baby-Skins, manche dann Proletarier-Skins, da gab es ja Red-Skins. Manche hatten überhaupt keinen Führer dabei, sondern die fanden es einfach nur cool, nachts durch die Straße zu laufen und irgendwas klar zu machen, wollten sich amüsieren. Das Führerprinzip war gar nicht groß aus, das ist bis heute nicht so. Und das war natürlich in der Zeit, in der sich unsereins Wohnungen, also manche haben auch Betriebe besetzt, also die Freiheit, da haben die sich die Freiheit genommen, andere zu überfallen, zu blocken. Das war der Freizeitverkehr. Und das war eine ziemlich üble Geschichte. Wir mussten dann anfangen, so blöde Gitter vor den Fenstern davor zu machen. Das sah nicht gerade sehr ansprechend aus. Ein bisschen wie verbarrikadiert. Und ich muss sagen, in meiner Erinnerung hat uns da die Ostpolizei geholfen. Es gab ja noch keine Westpolizei. Die haben dann schon, als es dann mal wieder, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Zusammenhang, am 20. April oder sowas, so Alarm gab, stand der ABV bei uns vor der Tür, dann sagt er, irgendwie Ärger ist, meldet euch, ist die Nummer und so weiter. Das hatte ich so in Erinnerung. Kann man noch viele kleine Anekdoten, also Micha Heinisch hat dann angefangen, Sozialarbeit mit Rechtsradikalen zu machen in Lichtenberg. Eine sehr interessante Arbeit, ich kenne Micha Heinisch auch seit Mitte der 80er Jahre als Sozialdiakon. Wir haben uns, weil es immer Beschwerden gab, du arbeitest jetzt mit Nazis zusammen und so. Wir, das sind die alten Kumpels von Micha, Punks und Hippies und so weiter aus der Erlöserkirche, haben dann gesagt, so Micha, du kommst jetzt mal zu uns in die Schreiner und jetzt erzählst du, was Basis ist. Und er hat ja die ganze Nacht mit uns diskutiert und hat sein Konzept vorgestellt, wie er da mit den Neonazis vorgeht. Und das hat ein unglaubliches Vertrauen auch geschaffen. Und er hat dann, Micha erzählte dann eben, deswegen sage ich jetzt, das habe ich das erwähnt, eine Anekdote. Er meinte, dass die Ostpolen haben dann mal irgendwie, Ostpolizisten haben dann mal einen, Also die haben so einen jungen Nazi eingequatscht, der war vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, und die haben gesagt, wir fahren nicht, also als er dann da hinten drinnen saß, wir haben sogar irgendwas erwischt. Und da haben sie sich umgedreht und haben gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir fahren dich jetzt in die Mainzer Straße oder lassen wir dich raus. So sind die auch mit umgegangen. Ja. Und der Erdbut, der wurde dann sehr älter.
Ich würde jetzt gerne zur Räumung der Mainzer Straße kommen, als die vom 12. bis zum 14. November 1990 erfolgte. Da gab es ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen davon. Für die meisten Besetzer war klar, dass das eine lange im Voraus geplante Räumung gewesen ist, die anfing mit der Räumung in der Katzerberger Kutinestraße und mit der Pfarrstraße Lichtenberg. Ich sehe hinten auch jemand, der dort wohnte. Dass das praktisch eigentlich nur eine Provokation war, weil es eigentlich länger geplant war. Andererseits, Walter Mauer bestätigt das auch noch bis heute, auch andere politische Verantwortliche, die sagen, Nee, das war eigentlich letztendlich eher der Dynamik der Situation da vom 12. bis zum 14. November geschuldet, dass aus der spontanen Demonstration, die auf der Frankfurter Allee stattgefunden hat, sich diese Dynamik ergeben hat, die dann zwei Tage später zur Räumung der Mainzer Straße geführt hat, obwohl sie ja eigentlich nicht unter die Berliner Linie fiel. Das ist ja ein paar Mal gefallen. Die Berliner Linie, die der Ostberliner Magistrat im Sommer 1990 übernahm, sagte, glaube ich, eigentlich, dass die Gebäude, die vor dem 24. Juli besetzt worden sind, dass die nicht unter die Berliner Linie fehlen, sondern nur Gebäude geräumt werden sollen, die danach besetzt worden sind. Also eigentlich die Mainzer Straße besetzt am 1. Mai 1990 fiel nicht darunter und dann trotzdem die Räumung. Aber jetzt meine Frage, sagen wir, aus der Sicht der Behörden, aus der Sicht der Polizei, wer hat jetzt eigentlich recht? War das eine lange geplante Räumung, die nur eines Anlasses bedurfte, oder war es eher eine für alle Seiten unerwartete Dynamik in diesen zwei Tagen vom 12. bis zum 14. November 1990?
Ich kann ja hier nur aus polizeilicher Sicht sprechen und kann das ja hier nur aus polizeilicher Sicht darstellen, was sich in der Politik abgespielt hat, in den Hinterzimmern oder in den Bierstuben oder was da in den Gängen des Parlaments abgesprochen worden ist. Das hat sich unsere Kenntnis entzogen. Wir als Polizei sind ja insoweit nicht Teil der Legislative, die über die Bedingungen zu entscheiden hat, sondern wir sind als Teil der Exekutive daran gehalten, die Vorgaben der Legislative also auszuführen und gegebenenfalls noch zu prüfen, ob das mit den Vorgaben der Judikative das reinkommt. Und dann ist die Polizei dazu auch gefordert, das Bestehende nicht durchzusetzen. Das ist einfach der Grundsatz, von dem man also ausgehen muss. Und für uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir am 12. November von der Gewalt, die uns entgegenschlug, als wir dort nach Pekingstraße geräumt haben, nicht sein denken, dass wir total überrascht worden sind. Das können Sie auch daran sehen, dass wir auf diesen Einsatz nicht proben, nicht und somit vorbereitet waren, weil wir auch keine Wasserwaffe einsetzen konnten. Wir waren auch nie mit schwerem Gerät dort, wir waren auch nie mit unserem Sonderwagen vor Ort. Und dieser 12. November ist dann der Auslöser gewesen, glaube ich, auch für die Politik zu sagen, wir können das hier nicht mehr dulden, wir gleiten in einen Zustand der Anarchie ab. Und das hat dazu geführt, dass dann, also zwei Tage später, mit der Räumung der Mainzer Straße begonnen worden ist, die inzwischen auch, das muss man auch sagen, stark befestigt worden ist. Das ist tatsächlich also dann auch von uns beobachtet worden und wir haben auch gesagt, also wenn wir noch ein bisschen länger warten, dann wird daraus eine Festung, dann wird das so eine Art Sturm auf der Ring oder auf irgendetwas und das wird also manchmal problematischer für uns. Zumal uns ja polizeiliche Mittel nur im begrenzten Umfang als Zwangsmittel zur Verfügung stehen. Ich habe also später einmal das Thema Mainzer Straße bei der Bundeswehr angesprochen habe, haben die gesagt, bei uns wäre es überhaupt kein Problem. Zwei Berge da ist einer von rechts, einer von links und einmal wird die Mainzer Straße und das wäre erledigt gewesen. Ich habe immer gesagt, das kann nicht Aufgabe der Polizei sein, mit solchen Mitteln vorgehen und deswegen haben wir auch praktisch am 14. dann auch nur die der Polizei zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. Aber wir haben die Räumung auch nicht so schnell so vorbereiten können, wie wir gewollt hatten, aber wir hatten auch keine Zeit mehr. Entschieden ist für die Räumung nicht im polizeilichen Bereich, sondern im politischen Bereich. Ich habe hier ein bisschen Hintergrundwissen, das sind also mal ein Interview von Taz-Redakteur Uwe Rada mit dem damaligen Polizeipräsidenten und mit einem Kollegen der Polizei, der abgeordnet war, zum Magistrat, zu Krüger, mit denen also beraten hat, und die haben sich auch mal in dieser Zeit, wer Interesse hat, der kann sich das gerne hier also mitnehmen. Und wie gesagt, nochmal der Anreiz. Die Räumung der Mainzer Straße war von der Polizei zu dem jeweiligen Zeitpunkt am 12. November nicht vorgesehen, auch nicht für den 14. vorgesehen.
Herr Frike Ober, die Räumung der Mainzer Straße ist ja eine unvergleichliche Gewalteskalation gewesen. Georg Scherz, der hier interviewt wird in diesem Sonderdruck, den man aber auch im Podcast hören kann, auf der Webseite, hat wiederholt den Begriff Bürgerkrieg verwandt, aber ich glaube auch die Besetzer selbst waren schockiert über das Maß an Gewalt, was es dort gegeben hat. Wie erklären Sie sich vielleicht aus heutiger Perspektive mit 25 Jahren Abstand das Ausmaß an Gewalt und auch wenn wir nur noch ganz wenig Minuten Zeit haben, wie haben Sie den Tag, vor allem den 14. November dort selbst erlebt?
Also erst habe ich mal den 12. erlebt und das beging damit, dass die Sirenen in der Straße losgingen und es hieß, in Lichtenberg und in der Kutheniusstraße wird geräumt. Und dann sind wir mit 70 Leuten einmal um Häuserblock gezogen. Und ich kenne ja die Geschichten, dass da Barrikaden auf der Frankfurter Allee gestanden haben sollten. Also ich habe da persönlich diese Barrikade gebaut. Das war eine Baustellenbarke, wie wir die so kennen. Zwei Ständer, ein rotes Blech dazwischen. Das war die erste Barrikade auf der Mainzer Straße, auf der Frankfurter Allee. Und dann sind wir über die, sozusagen einmal um Block rumgezogen, dann kam über die Scharnweberstraße wieder in die Mainzer Straße rein und dann war die schwere Technik halt da. Der Wasserwerfer, Räumschwein, wie wir es nannten, die Räumpanzer, die waren da schon da nach 10 Minuten und einer 70-Leute-Demonstration ohne jegliche Form von Gewalt. Es war eher so ein Ausdruck von Hilflosigkeit, irgendwas müssen wir tun. Und dann ist es aus meinem Erleben ziemlich schnell zu einer ganz heftigen Eskalation gekommen. Dann sind uns mit dem Wasserwerfer die Scheiben eingeschossen worden von den Häusern. Und dann gab es eine Reaktion und das Spannende war, wir haben vorher in den Monaten auf den Straßenplenars immer wieder darüber diskutiert, was machen wir, wenn wir angegriffen und geräumt werden. Und wir waren uns überhaupt nicht einer Meinung gewesen. Das ging eben vom militanten Widerstand über, wir verbarrikadieren uns im Haus, wir haben es ja schon gegen die Nazis verbarrikadiert, von daher hilft das auch ein bisschen was gegen die Polizei und bleiben da drin, bis hin, wir tun gar nichts und gehen raus. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass sozusagen von zwei Häusern weiter rechts als erstes die Blumentöpfe flogen auf die Wasserwerfer. War ein bisschen albern. Das waren die, die niemals Gewalt anwenden wollten. Die sich so angegriffen gefühlt haben in diesem Moment. Ob das nun ein Missverständnis war oder nicht, sozusagen, dass sie auch dazu gegriffen haben. Und dann waren klar alle und dann flogen die Sachen überall aus den Häusern. Und irgendwann in einer kurzen Pause, wo mal kein Wasserwerfer in der Straße war, sind wir dann noch rausgegangen. Haben sie dicht gemacht, haben Barrikaden gebaut, all das, was hier beschrieben wird, keine Frage. Aber diesen Anfangspunkt, den habe ich ganz anders erlebt. Und es gibt zum Beispiel in der Dokumentation dieses Mainzer Buches auch so einen Bericht von Polizeibeamten, die schildern, dass sie zwei Wochen vorher in Grunewald trainiert haben, auf dem Platz der Amerikaner Häuserräumung. So, kann ja auch für einen ganz anderen Anlass gewesen sein. Wir haben uns ganz klar an dieser Stelle angegriffen gefühlt und wir sollten dann auch ab einem sehr weiten Punkt, war ja klar sozusagen, jetzt wird durchgezogen. Also in der Kutheniusstraße und in der
Fahnenstraße für den Berliner Polizei.
Das ist eine Sache, die Moll gesagt hat, das kann ich eigentlich so nicht nachvollziehen. Wir waren es gewohnt, aus der Zeit in West-Berlin mit Besetzern zu verhandeln und nur dann zu räumen, wenn auch tatsächlich sämtliche rechtlichen Mittel gescheitert waren, wenn der Hausbesitzer versucht hat, das mit Hilfe der Gerichte umzusetzen, die entsprechend verfügbar gelassen worden. Er musste Antrag stellen wegen Hausfriedensbruch und er musste auch dafür sorgen, dass das Haus anschließend gesichert wurde gegen eine Neubesetzung und dass also auch sofort nach Möglichkeit mit irgendwelchen Aufbaumaßnahmen war. Das war die Linie. Die kannten wir aus West-Berlin. Die haben wir in der Folgezeit natürlich dann auch auf die Häuser im Osten übertragen. So das ist also auch die Polizei, das war mir aber eindeutig mal kein Polizist. Ich war 40 Jahre Polizist, glauben Sie mir, wir sind an gewalttätigen Auseinandersetzungen nicht interessiert. Und so ein Einsatz wie die Mainzer Straße, es war, muss ich sagen, in meiner aktiven Zeit, ich war 40 Jahre lang also Polizeibeamter, das hatten wir bis dahin auch bei den schlimmsten Straßenschlachten aus des Röntgenbesuchs 1987 noch nicht erlebt. Und da hatten wir es mit weit mehr Leuten zu tun. Wir hatten eine Demo von 28.000 und ein schwarzer Block von gewaltbereiten Autonomen von 6.000. Dagegen war eigentlich die Mainzer Straße wieder Krise für uns. Und trotzdem war das also mit einem erheblichen Kräfteeinsatz und erheblichen Verletzungen die Gewalt, die uns da entgegenschlug. Das kannten wir bis gar nicht. Das ist einmalig gewesen und auch bis jetzt einmalig gewesen. Das war auch in Gorleben oder in Ahaus nicht so, sondern das ist tatsächlich einmalig in der Republik. Hamburger Verhältnisse manchmal vielleicht abgesehen. Aber wie gesagt, das ist polizeilicher Alltag. Zunächst einmal schlichtend einzuweisen. Das gehört zu unserem Beruf. nicht einfach war, das reinzuhauen. Außerdem sind da auch gerichtliche und rechtliche Schritte erst zu unternehmen. Von daher gesehen kann ich also nur betonen, das ist polizeiliche Eigenart. Und das gehört hier. Die Polizei ist auch Teil der Gesellschaft, ist in sie eingebettet und hat auf ihre Nuancen auch zu reagieren. Und ich darf wieder aus eigener Erfahrung sagen, wenn in der Gesellschaft eine Stimmung kippt und ins Kippen gerät, wir als Polizei haben das oftmals als Erste gemerkt. Ob das die APO war in den 60er Jahren, ob das die RAF war in den 70er Jahren, ob es dann die Hausbesitzer waren in den 80er Jahren und auch später andere Erscheinungen, das merken wir als Polizei ganz fein und das ist insofern ein Leistungsrat der Gesellschaft. Und insoweit sind wir auch als Polizei in erster Linie an friedlichen Lösungen interessiert.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie gerne intervenieren würden, aber wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt gekommen, wo wir das gerne noch für ein paar Minuten öffnen würden. Für Sie, für die Besucher der Veranstaltung heute. Ich sehe da hinten einen Arm, der nach oben geht. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier so mikrofonmäßig ist oder ob Sie die Stimme haben, um es so laut vorzubringen. Wir versuchen es mal, aber bitte beschränken Sie sich auf kurze Fragen, damit in den verbleibenden 15 Minuten oder so noch ein paar zu Wort kommen.
Ja, dann kommst du doch nach vorne. Dann kommen Sie mit dem
Hat auch nicht direkt was mit der Mainzer Straße zu tun, das sollte auch eine Chance für die Zeit kommen. Sie hatten vorhin im Laufe des Talks zwei Sachen gesagt, und zwar einmal, dass Sie als Polizist sozusagen geltendes Recht durchsetzen wollten, mussten. Und andererseits gerade eben war, dass Sie quasi sozusagen phasenweise auch immer wieder sozusagen die polizeiliche Arbeit zur Sicherheit, die Abwehr von terroristischer oder linksterroristischer Gewalt und sowas gemacht haben. Und meine Frage wäre jetzt tatsächlich gewesen, weil einfach auch in Ihrer Ankündigung hieß es ja, Sie wären mitverantwortlich gewesen oder zumindest hatten Sie Verantwortung getragen in der Zeit, in der die Polizei zusammengeführt wurde von Ost und West. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, wie war das für Sie als Volkspolizist, als sozialistischer sozusagen Wahrer oder ich will meine Frage einfach stellen. Wie war das für Sie, als sich das geltende Recht halt eben verändert hat? Ja, also man von den großen Verbrechen und Kriminalitäten so, das ist relativ ähnlich. Aber wie war das tatsächlich für Sie weiterzumachen? Genau, nach der Wiedervereinigung als wiedervereinigte Polizei sozusagen. Aber also die Frage wurde trotzdem nicht.
Ja, die Frage ist klar geworden und vielleicht kann der Moldauer, auch wenn er aus dem Westen kam, trotzdem was zum Zusammenwachsen von der Polizei sagen.
Ja, also ich habe es von der anderen Seite hier erlebt. Ich habe ja. Und meine Funktion war es, zur Wiedervereinigung gefahren, jetzt an alltäglicher Dienst. Ich war verantwortlich für die Zusammenführung der Polizeien, die weiter tätig waren. Also einmal hier in der Osten die Polizeiinspektion und im Westen die Polizeiinspektion. Und wir haben nach Wegen, Konzepten gesucht, wie wir das vom ersten Tage der Wiedervereinigung, wo dann auch das bundesdeutsche Recht in der DDR galt, dass dieses Recht auch in West-Berlin dann durchgesetzt werden konnte, das war unsere Aufgabe. Und das haben wir geschafft mit einer Durchmischung. Wir haben damals insgesamt 2700 ehemalige Volkspolizisten in den Osten der Stadt geholt, in den Westen der Stadt geholt und haben rund 2300 Westberliner Polizisten in den Osten der Stadt geholt. Und ich muss sagen, wir haben die Volkspolizei aber mit dem Tage der Wiedervereinigung entmacht, total entmacht. Wir mussten das auch tun. Wir haben also sämtliche Führungspositionen, Polizeipräsidenten bis zum Streifenführer, haben wir mit Westberlin besetzt. weil eben von diesem Zeitpunkt an das westdeutsche Recht, das bundesdeutsche Recht, was hier galt, von dem zweiten
Bruder erzählt, wie geil es war, die Ossis zu nehmen. Dankeschön, Herr Polizist.
Vielen Dank für den Zwischenruf, lebt die Diskussion ungemein. Ich kann Ihnen natürlich versichern, dass uns klar war, dass viele Volkspolizisten verunsichert waren, wie geht es mit uns weiter. Es bestand aber von Anfang an die Möglichkeit, bei der Berliner Polizei zu bleiben. Es mussten nur zwei Kriterien erfüllt sein. Die durften sich nicht an den Dingen beteiligt haben, die um den Jahresprozess, den Jahrestag der DDR von der Volkspolizei gemacht worden sind. Das waren wirklich Menschenrechtsverletzungen, die dort begangen wurden. Das hat ja bei der Kommission in der DDR selbst noch mal gehabt. Und sie durften keine IEMs von der Staatssicherheit bekommen. Wobei ich dazu gleich sagen darf, 20% aller Offiziere, 11% aller Mannschaften waren es. Das ist also gleich zur Vereinigung. Und ich kann auch verstehen, dass viele Volkspolizisten damals total verunsichert waren. Die wussten nicht, was dort auf dem Berufsdienst ist. Wir haben allerdings von der Juristengruppe keinen gehört. Also da haben wir gesagt, das nehmen wir nicht. Die sind zu sehr mit dem System verwandelt und die nehmen wir nicht in die Linie der Polizei. Also ich kann nicht die Frage aus Ostberliner Sicht beantworten, weil ich nicht in diese Lage gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, wie uns andersrum gekommen ist, wenn uns passiert wäre. Ich kann mir allerdings einiges vorstellen.
Okay. Ich hatte da hinten eine zweite Nachfrage, können Sie nachher beim Bier stellen. Ich hatte hinten noch eine weitere Hand, glaube ich, gesehen. Ne? War nicht noch jemand, der sich hinten gemeldet hatte? Kein Zeit, kommen Sie bitte nach vorne.
Ich habe eine Frage für die beiden Hausbesetzer, Führungsbesetzer rechts auf dem Podium. Können Sie aus Ihrer damaligen Erfahrung 1990 rekonstruieren, wie Ihre eigene Zukunftserwartung war, jenseits der Räumung? Also was hätten Sie erträumt oder erwartet als alternatives Szenario für die Mainzer Straße? Gab es eine realistische, eine wirkliche Erwartung, wie das anders hätte laufen können, als dass die Straße jetzt geräumt wäre? Hätten Sie zusammengearbeitet? Und also zusammengearbeitet mit Staat? Und zweite Frage, im Rückblick, halten Sie die damalige Erwartungshaltung für realistisch? Wie sehen Sie da 25 Jahre später zurück auf diese damalige Haltung, Hoffnung, Position?
Das ist eine ganze Menge zu erzählen. Also bei uns war es so, dass wir, also ich spreche jetzt von mir aus, wir haben in Ostberlin dazu beigetragen, dass das System geschützt worden ist. Wir haben uns natürlich unglaublich darüber gefreut, dass die Polizei nicht mehr überall herumgeguckt hat. Sie waren die Repräsentanten des Schlüsselstaates, wenn man so will. Die haben mal geguckt, ob man ordentlich aussah, dass man keine Parolen hatte und sowas. Aber nicht nur die, auch Journalisten, auch Lehrer. Also alle waren so ideologisch durchsetzt, das war ein unglaublich klammes, komisches Verhältnis. Und sich davon zu befreien, dass das nicht mehr ist, das braucht für uns erstmal ein bisschen was. Ich habe noch jahrelang da gebraucht, wenn ich mal mit dem Fahrrad ohne Licht gefahren bin, Polizeiauto kam, da war ich zusammengeschickt. Ja, also gut, das ist jetzt eine Ordnungssache, aber so Flyer-Fragen oder sowas. Das war, also damit muss man erstmal selbst klarkommen. Wir haben in einem Rauschzustand gelebt, waren total froh darüber, dass wir dieser Sache entronnen waren und waren noch gar nicht in der Lage, weit zu gucken. Also andere, jüngere, die nicht so engagiert waren, die haben schon gleich an Studium und so weiter gedacht. Das kam bei mir erst viel später. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mich relativ schnell an Aufarbeitungsinitiativen beteiligt. Ich habe sehr schnell auch so ein bisschen also Kultur, Subkultur und so weiter, was wir früher im Osten unter erschwerten Bedingungen machen konnten, das ging jetzt leichter. Und als ich dann mit Studieren anfing, habe ich eben deswegen, jetzt kann ich darauf kommen, Mittelalter, weil ich wusste, alle Zeitzeugen sind tot.
Kann keiner mehr sprechen.
Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit, so zu denken, also wenn man darüber reflektieren konnte. Wir hatten keine Ziele. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass das alles umfällt. Wir waren einfach selber perplex.
Also ich muss vielleicht mal an einem Punkt hier anfangen, 7. Oktober 89.
ich Westautonomer vorm Fernseher. Ja, wir haben uns köstlich amüsiert über das, was wir da gesehen haben, weil der Kommentar war ein anderer als die Bilder. Ja? Die böse Stasi und Volkspolizei im ganz großen Einsatz. Für uns, für den DDR-Bürger war das ungewohnt, weil vorher war Gewalt auf der Straße ja nur der Ausnahmefall und gar nicht in der Massen so. Wir, die wir in Wackersdorf und Gorleben sonst waren, haben uns amüsiert, weil das war natürlich nicht die Form von Gewalt, die wir von der westdeutschen Polizei kannten. Das ist eine ganz andere gewesen. So, und wenn jetzt hier gesagt wird, und die Beamten, die sich auf Befehl an diesen Auseinandersetzungen beteiligt haben, die fielen aus, dann werden ja auch fast alle Westberliner Polizeibeamten hätten ausfallen müssen, die sich an den Häuserräumungen der 80er beteiligt haben. Ja. Und wir hatten an diesem Punkt aber das Gefühl, die Frage war ja, wie konnte es weitergehen? Die Mainzer Straße, ja, die wollten wir wie den die Hafenstraße durchsetzen. Das war schon die Idee, nachdem wir uns angegriffen fühlten, wie es denn nun auch immer gewesen sein mag oder wahrgenommen wird in der Zukunft. So. Und danach wollen wir die ganze Welt verändern. Also das war schon in diesem halben Jahr, im kurzen Sommer der Anarchie in Ost-Berlin, waren einfach für uns Dinge möglich, die in der westdeutschen Gesellschaft niemals möglich waren und heute schon gar nicht möglich sind. So, da waren Freiräume auf einmal da, die Gesellschaftsveränderung aufgemacht haben. Und ich sage mal, zusammengebrochen ist das für die gesamte Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain am Abend des 12. November. Da war nämlich Helios Mendi-Bubu, da war der CDU-Baustadtrat Herr Hannemann und die haben sich alle vor die Wasserwerfer der Westberliner Polizei gesetzt. Und der Fraktionsvorsitzende Herr Kalweit der PDS klopfte immer an die Scheibe und sagte, die Scheibe des Wasserwerfers, und sagte, das ist der Bezirksbürgermeister, den dürfen Sie nicht von der Straße spritzen. Das hat die Jungs natürlich in dem Wasserwerfer köstlich amüsiert. Wir haben die dann nachher mit in die Straße genommen, in die Augen ausgewaschen und Herr Hannemann spendete dann 2 Euro D-Mark für die Knastkasse, weil offensichtlich ist es nötig in diesem neuen Deutschland. So. Also da passierte was. Und ich glaube auch, dass der Angriff auf die Mainzer Straße, so wie ich ihn wahrgenommen habe, geplant, aber selbst wenn er ungeplant war, vor allen Dingen den Menschen drumherum galt. Es war die ganz klare Ansage, so jetzt ist die Wiedervereinigung, hat stattgefunden, aber diese ganzen Freiheitsrechte des letzten halben Jahres, vergesst das mal, hier läuft jetzt was anders. Das habe ich 5 Jahre später erlebt, als ich hier als erste Mal rund um die Mainzer Straße für das Berliner Abgeordnetenhaus kandidiert habe. Da haben mich Bürger, die das damals 1990 erlebt haben, eingeladen zu sich an den Kaffeetisch und ihre Traumata aufgearbeitet, die sie aus den Tagen des 12. bis 14. November 1990 hatten. Und die hatten vor allen Dingen damit zu tun, dass ihr Traum von mehr Freiheit geplatzt ist.
Ich schaue nochmal in die Runde. Mir sind vorhin 2 Arme aufgefallen. Ich würde auch denken, wir sitzen einfach noch ein bisschen hier beisammen, können die Gespräche auch noch weiter fortführen. Vermutlich werden wir auch nicht überall Konsens erzielen. Vielleicht noch eine.
Muss auch nicht sein.
Muss nicht sein. Also, das soll das also nicht machen müssen. Eine Bemerkung noch zu den Zeitzeugen. Ich finde das Tolle an Zeitgeschichte nicht, dass die Zeitzeugen alle tot sind, sondern dass wir sie haben. Und bin auch mal sehr kritisch gegenüber dem Spruch, dass der Zeitzeuge der größte Feind des Zeithistorikers sei. Nein, das Tolle ist, dass wir sie hier hatten heute, dass wir so darüber sprechen konnten. Und dass wir dass wir einfach so einen lebendigen Abend hier hatten und vor allen Dingen so ein tolles Projekt. Und ich würde sagen, der Abend hier und die Diskussion hat einfach vor allem Lust gemacht, jetzt tief einzusteigen in die 28 Beiträge von dem Webprojekt zur Mainzer Straße. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und uns allen noch einen schönen Abend.
Konzipiert haben. Danke für Ihre Hilfe und
Wir haben noch einen kleinen Rufstrauß für Sie. Und möchten Sie mich auch bei den Gästen, die heute daran bedanken, auch im Namen des Seminars nochmal, es war sehr interessant. Dankeschön.
Weil Bier gibt es nicht mehr, aber hinten gibt es hier vorne, sehe ich, den Freisekt.